Ja, ich begrüße euch nochmal ganz herzlich. Heute ist eine sehr wichtige Thema, die mich schon etwas etliche Zeit beschäftigt. Ein Grund dafür war viele Sachen. Kaputtes Handy von meiner Tochter, das, was ich zu Hause gelesen habe, dass wir lesen zu Hause zusammen mit Kindern. Dann hat noch letzte Predigt von Kolle, er hat diesen Text aus den Kolosser gelesen, und alles zusammen hat mich zum Nachdenken gebracht, und heute möchte ich diese Gedanken mit euch teilen. Geht es eigentlich um die Götzen? Geht es um die Götzen? Ich lese uns den Text, was Kolle gelesen hat, Kolosserbrief. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 5 und 6. Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind: Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, welche Götzendienst ist. Um welche Dinge willen ein Zorn Gottes kommt über die Söhne des Ungehorsams. Diesen Text haben wir ja, wie gesagt, schon gelesen. Aber hier steht: Tötet eure Glieder. Und dann kommt Aufzählung, was das ist, und unter anderem Habsucht. Ein starker Wunsch zu haben, Geldgier, das ist ein Götzendienst, ganz klar, steht im Neuen Testament. Und hier steht auch, um welche Dinge willen der Zorn Gottes kommt, über die, die ungehorsam sind. Und wie ich schon sagte, ich lese zu Hause momentan Buch Hesekiel, Prophet Hesekiel. Wer hat schon etwas längere Zeit kein Buch Hesekiel gelesen? Irgendwo eine traurige Geschichte, weil trauriges Buch, weil Hesekiel prophezeit ganz viel und viel Negatives über das Volk Israel, wo Gott zornig ist auf sein auserwähltes Volk, wo sie in Gefangenschaft sind. Und ich glaube, Kapitel 16, ich werde das nicht lesen, ist ein ziemlich großes Kapitel, wie Gott beschreibt seine Sicht, wie er auf das Volk Israel schaut. Das ganze Geschehen, ich werde nachher aus ein paar anderen Kapiteln etliche Verse wählen, also können wir schon mal Buch Hesekiel aufschlagen, aber in diesem Kapitel beschreibt, wie Gott dieses Geschehen vom Volk Israel sieht, seine Sichtweise. Er vergleicht das mit einem Kind. Er sagte, wie ein Kind, der geboren war, und sein Bauchnabelschnur wurde nicht übergeschnitten, der ist voll im Blut, der wurde mit Salz nicht bestreut, der wurde in Wickel nicht gekleidet. Der lag da und keiner hatte mit ihm Erbarmen, und dann habe ich ihn gefunden. Ich habe ihn sauber gemacht, er ist aufgewachsen, schön geworden, ich habe ihm Kleider gegeben, ich habe ihm Schmuck angezogen. Er vergleicht das mit Volk Israel. Er hat das für Volk Israel, für auserwähltes Volk gemacht, ich habe ihn auserwählt. Er ist schön geworden. Und dann sagt er, er hat angefangen, mit jedem, der vorbeigeht, angefangen an zu huren. Wo ich das gelesen habe, wisst ihr, eine Sache ist so, wie wir Dinge sehen. Und zu unseren Dingen, wir haben immer Erbarmung, wir haben immer Verständnis, nicht wahr? Aber ganz andere Sache, wie Gott auf diese Dinge, was wir treiben, schaut. Und wo ich das gelesen habe, das ist seine Sichtweise, wie er das verglich. Und mir ist irgendwie so ein bisschen Schauer über den Rücken gelaufen. Sowas von Gott zu hören: ich habe dich gefunden, gekleidet, alles für dich gemacht, und du hast mit jedem, der vorbeigeht, angefangen an zu huren. Und dann ist mir bewusst geworden, eigentlich die ganzen Unheilen, die ganzen schlimmen Sachen, was in Israel geschahen, Grund dafür ist Götzendienst. Ich habe nachher ein Vers gelesen, was mich eigentlich so stark zu diesem Thema bewegt hat. Nur interessanterweise in Deutsch klingt er ganz anders. Das ist Hesekiel Kapitel 14, Vers 5. Auf das ich das Haus Israel fasse an ihrem Herzen, darum, dass sie alle von mir gewichen sind durch ihre Abgötterei. In Russisch klingt das ganz anders oder viel emotionaler und viel ausdrucksvoller. Ich sage das erstmal auf Russisch und dann, wie das wörtlich zu übersetzen ist. Чтобы они поняли, что через свои идолы они стали чужими для меня. Damit sie verstehen, dass sie durch ihren Götzen für mich Fremde geworden sind. Ich habe mal verglichen, was im Originaltext steht, und ist so nicht eindeutig. Aber auf jeden Fall dieses Wort, was da steht, sehr viele Texte, wo das Wort als Fremder verwendet ist. Also Sinn ist anscheinend genau das Gleiche. Ich habe das Haus Israel gefasst an das Herzen, mit anderen Worten, damit sie begreifen, dass sie für mich Fremde geworden sind durch ihre Abgötterei. Wisst ihr, das ist schrecklich, wenn Gott sagt plötzlich, du bist für mich ein Fremder geworden. Aber Volk Israel, der hatte immer noch Gott, ne? Die hatten immer noch Tempel, die hatten immer noch irgendwelche Dienste da. Aber Gott sagt, ihr seid für mich Fremde geworden. Ein Krieg steht bevor. Bevor steht eine Gefangenschaft. Israel hatte Angst. Da kommt im Buch Hesekiel Kapitel 14, Vers 3, also gleiche Kapitel, Vers 3. Da kommen die Ältesten und die kommen zum Hesekiel, ihm zu befragen nach dem Wille Gottes. Und schaut mal, was Gott sagt. Menschenkind, diese Leute hängen mit ihren Herzen an ihren Götzen und halten an dem Anstoß zu ihrer Missetat. Sollte ich denn ihnen antworten, wenn sie mich fragen? Soll ich ihnen antworten? In anderer Übersetzung steht geschrieben, soll ich mich wirklich von ihnen befragen lassen? Stellt euch mal vor, ein Israel kommt zu seinem Gott durch den Propheten, möchte eine Antwort, die Suche nach einer Antwort. Und er sagte, die kriegen keine Antwort. Soll ich mich von denen befragen lassen? In ihren Herzen doch nur ihre Götter. Kapitel 20, Vers 3, das Gleiche. Du Menschenkind, sage den Ältesten Israel und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Seid ihr gekommen, mich zu fragen, so wahr ich lebe, ich lasse mich nicht von euch befragen, spricht Gott der Herr. Ist das nicht schrecklich? Gott sagt ganz klar, ich werde mich nicht von euch befragen lassen, weil ihr Götzen habt in eurem Leben. Verse 7 und 8, auch Kapitel 20. Und sprach zu ihnen, ein jeglicher, werfe weg die Gräuel vor seinen Augen und verunreinigt euch nicht an den Götzen Ägyptens, denn ich bin der Herr, euer Gott. Sie aber waren mir ungehorsam und wollten nicht gehorchen und warf ihre keiner weg die Gräuel vor seinen Augen und verließen die Götzen Ägyptens nicht. Da dachte ich, meinen Grimm über sie auszuschütten und all mein Zorn über sie gehen zu lassen, noch in Ägyptenland. Verse 15 und 17. Doch ich erhob meine Hand in die Wüste und schwor ihnen, sie nicht in das Land zu bringen, das ich ihnen bestimmt hatte, das von Milch und Honig fließt. Ein edles Land von allen Ländern, weil sie meine Gesetze verachteten und nicht nach meinen Geboten gelebt und meine Sabbate entheiligt hatten. denn ihr Herz folgte ihren Götzen nach. Aber meine Auge blickte schonend auf sie, dass ich sie nicht vertilge. Ich habe mit ihnen nicht ein Ende gemacht in der Wüste. Schaut mal, wie früh das angefangen hat. Er sagte noch in die Wüste. Er warnte sie. Er machte alles Mögliche. Werft euren Gräuel, euren Götzen weg. Das, was ihr da in Ägypten gesehen habt, löst euch davon. Sie waren ungehorsam, sie haben das nicht getan. Und Gott spricht, noch in Ägypten, noch da in die Wüste wollte ich sie vertilgen, aber ich habe sie verschont. Es vergehen Jahre, ganz viele Jahre. Die leben endlich in diesem Land. Erstmal 40 Jahre durch die Wüste, viele Kriege, die wohnen letztendlich in diesem Land. Aber die haben die Götzen nicht abgeschafft. Immer wieder und immer stärker sind sie in diesen Götzen vertieft, sodass Gott spricht, jetzt kommt ihr zu mir, um mich zu befragen. Sie kriegen von mir keine Antwort. Ich lasse mich von euch nicht befragen. Und letzter Vers, 39, auch Hesekiel 20. Aber ihr vom Hause Israel, so spricht Gott der Herr, weil ihr mir denn nicht gehorchen wollt, so fahrt hin und dient an jeder seinem Götzen, aber meinen heiligen Namen lasst hinfort ungeschändet mit euren Opfern und Götzen. Schaut mal, der Gott sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, lasst mich nur in Ruhe. Wenn Gott sich wegwendet, wenn der Mensch keine Antwort von Gott bekommt, was für ein schlimmes Zustand. Was für ein schlimmes Zustand. Und ich dachte, und für uns, gilt das heute für uns? Haben wir heute Götzen in unserem Leben? Hören wir immer auf Gott oder verstehen wir immer seine Stimme? Wenn wir das nicht tun, vielleicht haben wir einen Götzen in unserem Leben. Wissen Sie, Gott hat viele, viele Namen und viele Eigenschaften seines Charakters. Gott ist souverän. Gott ist liebevoll. Gott ist geduldig. Gott ist gnädig. Gott ist heilig. Gott ist gerecht. Das ist alles beschreibt, die Eigenschaften, seinen Eigenschaften des Gottes, seinen Charakter. Nur wir Menschen, wir mögen uns sehr stark zu konzentrieren auf seine Eigenschaft, die uns gerade passt. Wenn wir sündigen, dann wollen wir nur Gott der Barmherzigen sehen, Gott, der uns liebt. Dann erinnern wir uns plötzlich an seine Gebote und seine Versprechen und an Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Das hat alles natürlich seine Zeit. Nur das hat nichts damit zu tun, dass wir uns nicht heiligen sollen und von unseren Götzen befreien. Wir haben auch jetzt gelesen, jetzt, das ist schon Neues Testament, Kolosserbrief, Paulus schreibt an die Gemeinde, tötet eure Glieder. Unter anderem ist Götzendienst und um diesen Dinge willen kommt Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Ich lese uns noch ein paar Verse aus dem Neuen Testament, damit wir sehen, dass hier auch ganz viel über das Götzendienst geschrieben ist. Galater 5, ab Vers 19 bis 21. Galater 5, ab Vers 19 bis 21. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Neid, Totschlag, Trunkenheit und so weiter. von denen ich euch vorhersage, gleich wie auch vorhergesagt habe, dass die solches tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Schaut mal, Galater, Paulus schreibt in die Galater auch, unter anderem Götzendienst. Das ist Werk, was unser Fleisch produziert. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, glaube ich, alles, was in dieser Welt ist, das ist Augenlust, Fleischeslust und hoffartiges Leben, Stolz. Das sind drei Dinge, die unser Leben bestimmen. Das sind drei Dinge, nach denen wir unser Leben gestalten. Augenlust, Fleischeslust und Inneres, mein Stolz. Und in 1. Korintherbrief 10, 14 schreibt er auch, darum, meine Geliebte, flieht dem Götzendienst. Johannes schreibt auch in diesem ersten Brief, ganz am Ende, 1. Johannes 5, 21, Kinder, hütet euch vom Götzen. Das ist schon Neues Testament. Jesus selber sagte in Lukas-Evangelium, in Matthäus-Evangelium, kein Hausherr kann zwei Herren dienen. Er wird einen hassen und der anderen lieben. Aber sehr oft denken wir aber wie Schafen. Kennt ihr diese Geschichte? In Russisch heißt es «Sluga dvoch gospod». Es gab sogar einen Film dafür. Ein Diener von zwei Herren. Da spielt der Sohn von Arkadi Reikin eine Komödie. Und er hat sogar ein Lied gesungen. Aber ich schaffe das. Ich bin so. Ich schaffe das. Naja, letztendlich hat er doch nicht geschafft. Aber probiert hat es. Beide Löhne zu kassieren von beiden. Ich meine, nur eine Komödie. Aber im Leben versuchen wir wirklich. Nur Frage jetzt an uns, haben wir in unserem Leben Götzen? Was meinen wir? Ja, das ist jetzt eine Frage, ihr könnt darauf antworten. Nach dieser harten Rede natürlich denken wir, nein, in unserem Leben nicht.
Nein, man hat sie, aber man will es nicht sagen.
Ja. Keine Angst, also wir werden nachher keine Gemeindestunde haben. haben wir keine, ne? Wir sind gut. Arbeit, Familie, super. Einverstanden, ne? Kann doch Arbeit. Okay. Was hast du, Paul, gesagt?
Einfach so Motorrad, habe ich gesagt.
Motorrad, ja. Okay. Wie sieht es aus mit Smartphone?
Natürlich
Internet. Internet. Ein bestimmtes Programm. WhatsApp? Ja. Ne? Wirklich? Okay. Das ist zum Nachdenken. Aber wir haben schon viele Sachen gehört. Für uns Arbeit, Familie, Motorrad. Aber wir haben gerade Sachen genannt, die ja nicht direkt Götzen sind, oder? Arbeiten muss doch jeder. Familie, was ist das für ein Götzen? Eine Familie. Ich muss doch mich um meine Familie sorgen. Dann gab es hier einen Satz, alles, was auf dem ersten Platz steht, das ist unser Götzen. Wisst ihr, ich habe nachgedacht über diesen Götzendienst. Ich denke nicht, dass Götzendienst muss unbedingt das erste Platz in unserem Leben sein. Ich glaube nicht. Das ist ein List. Kennt ihr das, als der Schlange zu Eva kam? Die hat nicht direkt gesagt, du musst auf jeden Fall essen. Alles, was Gott gesagt hat, das ist absolute Lüge. Die hat dann nur einen Zweifel eingesehen. Die hat nur geguckt, wie schön. Du wirst doch nur kluger. Das ist doch nichts dabei. Das ist das Problem von Götzen sehr oft, vor allem heute, dass wir denken, Arbeit, Motorrad, Smartphone, alles Mögliche. In erster Linie, wenn wir darüber nachdenken, das ist doch nichts dabei, das macht jeder, das hat jeder, das ist ein Teil des Lebens. Wir können gar nicht ohne. Aber ich bin immer noch ein Christ. Ich komme in die Gemeinde, ich mache irgendeinen Dienst. Wir lesen zu Hause die Geschichte über Jakob und Esau. Wie? Esau. Jakob und Esau. Kennen wir doch diese Geschichte ganz gut, ne? Wo Jakob kauft von seinem Bruder das Erstgeburt. Das hat mir auch zum Nachdenken nochmal gebracht. Ich habe schon lange Zeit diese Geschichte nicht gelesen. Ich saß da und ich habe mir das bildlich so vorgestellt. Damals Erstgeburt, das war ganz viel. Heute ist ja nichts Besonderes. Ja. Erster, zweiter. Jeder kümmert sich sowieso nachher um sein Leben und plant. Aber damals, das erstmal das größte Erbe bekommt das Erste. Das ist das Segen. Wenn wir uns erinnern können, wie Isaac den Erstgeborenen gesegnet hat. Du wirst herrschen über deine Brüder. Stellt euch mal vor, ein Kind so hervorzuheben. Du wirst über deine Brüder herrschen. Das heißt, die anderen werden dir dienen. Das ist ein Segen. Und Jakob sagte, warum bin ich nicht erst geboren? Warum bin ich so benachteiligt? Und Vater sagte zum Esau, ich mag dein Essen, du bist ein Jäger. Bring mir was Wildes, mach eines von deinem Essen. Und dann komm und ich segne dich, ich bin schon alt geworden. Und Esau geht, kommt von dem Jagd zurück. Ich weiß nicht, ob er erfolgreich war oder nicht, oder inwiefern erfolgreich. Ganzen Tag irgendwo unterwegs und er kommt, so ein Kohldampf hatte, so ein Hunger. Er kommt und sein Brüderchen ist da Suppe am Kochen, Eintopf am Machen. Gib mir was zu essen. Damals, wo ich noch zur Kinderstunde besucht habe, ich denke, was ist das für ein Bruder, der seinem Bruder nicht das Essen geben kann? Heute verstehe ich, er war vielleicht eifersüchtig. Er wollte dieses Erstgeburt haben. Er möchte diesen Segen haben, was sein Bruder besitzt und bekommt. Und er ist benachteiligt. Und er sagte, verkaufe mir das. Kann man es ja versuchen. Und Esau, tja, was habe ich jetzt von diesem... Ich sterbe hier vor Hunger. Hier, hast du, kannst du haben. Liebe Freunde, wenn wir jetzt von dieser Perspektive sehen, ist das ein Götzen gewesen. Das ist doch nichts dabei, dass er essen kann, das hat doch jeder. Den ganzen Tag unterwegs und er kommt hungrig. Und in erster Linie möchte ich essen, gib mir was zu essen. Das ist doch ein normales Gefühl. Aber das Problem ist, das Götze, der fordert uns immer, ein Opfer zu bringen. Damals und heute hat sich nichts geändert. Ein Götze, der braucht immer ein Opfer. Und er bringt dieses Opfer, sein Erstgeburt, das, was Gott ihm geschenkt hat, das, wo er Privileg hatte, er bringt das Opfer. Aber wissen Sie, was noch schlimmer ist? Wir bringen Opfer und wir können mit nachfolgen, was daraus kommt, gar nicht nachdenken, gar nicht vorstellen. Daraus kommt immer was ganz anderes. womit wir überhaupt nicht gerechnet haben. Esau hat sein Erstgeburt verkauft, aber nachher kommt er zum Vater. Vater, ich bin hier. Er kommt nicht zum Vater. Vater, weißt du, entschuldige mich bitte. Du solltest mich heute segnen. Aber hier ist Jakob, mein Bruder, ich habe ihm es verkauft. Segne bitte Jakob. Macht er nicht. Ich dachte damals als Kind auch, warum macht er das nicht? Was ist das für ein unfairer Deal? Er hat doch verkauft. Warum macht er das nicht? Er hat wahrscheinlich gedacht, ach, ist doch nicht ernst. Fürs Essen? Das war wahrscheinlich nur ein Spaß. Ich habe das nur so gemacht, nur so gesagt. Ich kann doch mein Erstgeburt für ein Essen nicht verkaufen, ich bitte dich. Ja, nur ein Vater sagte, tut mir leid, Segen ist weg. Warte mal, Vater, wie Segen ist weg? Hast du da irgendwas nicht vertauscht? Ich bin doch Erstgeborener. Ja, hast du da nicht was getan? Hast du da nicht was verkauft? Ich meine, Vater wusste das nicht. Aber Gott hat so geführt. Gott hat es so zugelassen. Du hast dein verkauft, was ich dir gegeben habe, wo du Privileg hattest. Du hast das nicht geschätzt, was ich dir gegeben habe. Du hast es verkauft. Du kriegst keinen Segen. Hat Esau gerechnet damit, dass sein ganzes Leben dadurch durcheinander kommt. Dass er jetzt dem jüngeren Sohn, jüngeren Bruder dienen wird. Wir bringen viel mehr, als wir denken. Da war noch also ein Kerl, Samson. Ich weiß, als ich Kinderstunde besucht habe, das war mein Lieblingspersonage in der Bibel. Ein starker Mann, Samson. Er könnte Toren von einem Staat auf die Schulter und auf das Berg. Ich habe das Problem, ohne irgendwas auf den Berg zu kommen. Der ist mit dem Toren auf den Schulter drauf. Das war eine Kraft. Hat einen Löwenzack umgebracht. Nur ich mochte nie ein Ende von dieser Geschichte lesen. Ich war immer enttäuscht. Dieser starke Mann, ein Nazaräer, der hat auch nicht geschätzt, was er hat. Der hatte auch in drin einen Götzen. Was haben wir gesagt? Johannes schreibt, Augenlust und Fleischeslust. Er hat gesehen, ein Mädel. Damals als Kind dachte ich, Mensch, wie kann man wegen einem Mädel seine Kraft verlieren? Na gut, jetzt habe ich eine Familie, das ist ganz anderes. Ne? Und der wahrscheinlich auch etwas erwachsener damals war als ich. Er hat ein Mädel gesehen und kommt zu den Eltern. Liebe Eltern, da ist eine Frau, nehmt mir diese Frau zur Frau. Die Eltern sagen, Samson, warte mal. Junge, du bist Nazaräer. Die ist nicht einmal ein Israeliten. Du darfst das nicht. Ich liebe sie. Wir können diese Geschichte nachlesen. Ich liebe sie. Und fertig. In Russland sagt man, сердцу не прикажешь. Einem Herz kann man keine Befehle verteilen. Ja, kann man. Muss man. Das war ein Gottesgebot. Israel sollte sich mit fremden Völkern sich nicht vermischen. Und du bist noch ein Nazaräer dazu. Du bist auserwählt. Du hast etwas Besonderes. Du hast einen Heiligen Geist in deinem Herzen. Du wirst ein Richter. Wissen wir, das erste Mal diese Frau, die wurde einem Freund abgegeben. Was macht er? Erstmal Rache üben. Der hat angefangen, Volk anzurichten, aber nicht, weil Gott ihm gesagt hat, sondern aus Rache. Und er hat daraus nicht gelernt. Zweite Frau, auch keine Israelitin. Schon wieder die Liebe. Schon wieder dieses Gefühl, was man nicht beherrschen kann. Er bringt auch wieder ein Opfer. Hätte er damit gerechnet, dass er Opfer bringt, nur dass er seine geliebte Frau, die er so schön findet und so liebevoll, dass er einfach erzählt, naja, das ist ein Geheimnis. Ja, Gott hat gesagt, er soll das nicht erzählen, er soll Haare nicht schneiden. Er wollte das auch nicht so erzählen. Aber wir kennen das, ne? Die Frauen, die können manchmal so darauf reagieren, dass man letztendlich alles erzählt. Hat ihn so weit gebracht, er hat es. Er hat geopfert, das, was Gott ihm anvertraut hat. Aber er hat auch nicht damit gerechnet, dass er viel mehr als Opfer bringt, nicht nur diese Beziehung. Er hat wahrscheinlich auch gedacht, das ist doch nichts dabei und nichts Schlimmes. Jeder Mensch hat eine Frau und gerade diese Frau habe ich lieb. Was soll ich denn machen? Nein, er hat Auge verloren. Er hat seine Kraft verloren. Sein ganzes Leben war ruiniert und letztendlich war er tot. Er hat bestimmt damit nicht gerechnet. Wir können viele Beispiele bringen. Wenn wir König Saul nehmen, genau das Gleiche. Er bekommt Auftrag von Gott, einen Krieg zu führen. Scheinbar ein guter König geht und führt Krieg, gewinnt den Krieg. Nun, er hat ganz klare Anweisungen bekommen, du sollst alles vernichten. Er hat das nicht alles gemacht. Und Gott spricht zu den Propheten, du sollst nachher zu diesem König sagen, du warst ungehorsam. Ich habe mich abgesagt von deinen Diensten. Du wirst nicht mehr König sein. Der arme Prophet konnte nicht schlafen. Der kommt zum König und König begrüßt ihn. Hallo, ich habe alles befolgt. Ich habe alles gemacht. Und dieser Prophet sagt ihm, Gott hat dich verstoßen, weil du sein Wort verstoßen hast. Hat dieser König denn gedacht, sein Wunsch war, ach, diesen König, den ich eigentlich umbringen sollte, nehme ich lieber als Gefangene, ich verschone ihn. Und hier das schönste Kleider, schönste Tiere, Gold, das schönste, angeblich für guten Zweck, für einen Dienst, als Opfer bringen für Gott, hat er damit gerechnet, dass er als Preis sein Königreich setzt, dass Gott ihn dafür abstoßt. Wir können keinen nehmen, der eifersüchtig wurde. Hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass er verstoßen wird und Angst im ständigen Angst leben wird. Wir können ganz am Anfang kommen zum Adam und Eva. Die haben auch bestimmt nicht damit gerechnet, dass er im Schweiße seines Angesichts jetzt arbeiten wird. Dass ihm das Essen so schwer fällt, zu verdienen, zu erarbeiten. Eva hat bestimmt nicht damit gerechnet, dass die nachher mit solchen Schmerzen die Kinder gebären wird. Wir haben sehr viele Götzen. Und uns muss klar sein, dass Götze fordert immer ein Opfer und wir bringen diese Opfer. Und wir bringen mehr, als wir denken. Und am Ende von diesen Opfern ist immer die Freude, was wir im Herrn haben. Diesen Frieden. Diese Beziehung mit Gott, das steht am Ende. Wir haben ein Smartphone, das ist nichts dabei, das ist nichts Schlimmes. Jedes Kind hat ein Smartphone. Jeder Erwachsene hat ein Smartphone. Mittlerweile, das ist eine Norm des Lebens. Nur wenn die Eltern sagen, Kind, mach das aus und ich mache das nicht, dann wird das zu meinem Götzen, weil ich opfere dann Beziehung mit meinen Eltern. Wenn ich als Erwachsener diesen Smartphone habe und er liegt am Nachtkommode und ich denke, ach, ich gucke mal kurz die Nachrichten, ich gucke mal kurz die WhatsApp-Nachrichten, ich gucke mal ganz schnell, was da im YouTube läuft und siehe da, statt 10 Minuten sind 2 Stunden vergangen. Das war mein Opfer. Ich habe das nicht gemerkt, dass ich schon dieses Opfer gebracht habe. Und dieses Opfer ist viel mehr. Ich bin nachher müde. Am nächsten Tag habe ich keine Zeit, Gottes Wort zu lesen. Irgendein Film zu gucken, da ist nichts Schlimmes. Da ist ja ein bisschen, ein paar Szenen, da kann man Augen mal zu. Und das stimmt nicht, dass Götzendienst immer den ersten Platz in unserem Leben haben wollen. Das reicht auch zweite, dritte. Du hast Opfer gebracht, du hast diesen Film angeguckt. Versuch mal nachher zu beten. Manchmal haben wir dann kriegen wir schlechtes Gewissen und wir möchten fliehen. Ja, ich habe jetzt so viel Zeit verloren, ich muss wenigstens aus der Bibel was lesen. Bibel aufgeschlagen, ein paar Verse gelesen und merke ich, Mensch, bin ich so müde. Es ist noch so wenig Zeit zum Ausschlafen. Mach ich morgen. Morgen wird alles besser. Und morgen der Kreis wiederholt sich. Unsere Kleider. Ich rede jetzt aus dem Leben, vor kurzem alles erlebt. Unsere Kleider. Das ist auch ein Götzendienst. Natürlich, hier hat jeder Kleider. Keiner läuft nackig. Aber wenn diese Kleider uns Beziehung mit unseren Eltern kosten, dann bringen wir Opfer. Ich bringe als Opfer meine schöne Beziehung mit meinen Eltern. Dann ist das ein Götzen. Und wir haben heute gelesen, darum meine Kinder, flieht den Götzendienst. Johannes schreibt, hütet euch vom Götzendienst. Weil um welche Dinge willen der Zorn Gottes kommt über die Söhne des Ungehorsams. Das sind Werke des Fleisches. Augenlust und Fleischeslust. Absolut alles kann ein Götzendienst sein. Es ist ein Dienst in der Gemeinde, kann ein Götzendienst sein. Wenn ich irgendwelche Opfer bringe, was der Gemeinde schadet oder irgendeinem Beziehung zwischen Geschwistern schadet, dann ist das kein Dienst für Gott, dann ist das ein Götzendienst. Wenn ich immer als Erster sein möchte und wenn ich nicht erkannt werde, dann mache ich hier einen Streit, dann bin ich beleidigt oder beleidige jemanden, das ist ein Götzendienst. Sogar hier in der Gemeinde. Wisst ihr, als Volk Israel durch die Wüste ging, da kamen die an eine Stelle vorbei und der König hat gesehen, großes Volk, so viele Wunder, hat Angst bekommen. Er läuft zu einem Propheten Bileam und sagte, hör mal, komm schnell, verfluche diesen Volk. Dieser Bileam wusste ganz genau, solange die unter Gottes Führung sind, solange die geistliche Unterstützung haben, die haben keine Chance. Er möchte sie jetzt verfluchen. Er möchte, dass die geistliche Unterstützung weg ist. Und wir wissen, ja, super interessante Geschichte. Letztendlich, der Bileam, es ist äußerst interessant. Der Bileam sagte erst einmal, zweite Mal, ich kann nur reden das, was Gott mir sagt. Er war kein Israeliter. Also Israel war eigentlich so gesehen seine Feinde auch. Die gehen ja durch dieses Land durch. Und er würde wahrscheinlich gerne sie verfluchen. Aber der war ein Prophet Gottes. Er sagte, ich kann das nicht machen. Ich lese uns einen Text, was ich sehr interessant fand. vierte Buch Mose, Kapitel 23, Vers 20. Vierte Buch Mose, Kapitel 23, Vers 20. Siehe, zu segnen habe ich empfangen und er hat gesegnet und ich kann es nicht wenden. Dieses Prophet spricht über Gott. Er hat angefangen, ihn zu segnen, das Volk. Er kam einmal, anstatt zu verfluchen, hat er ihn gesegnet. Und der König sagte, warte mal, komm auf andere Seite, auf andere Stelle, vielleicht hier klappt es. Er kommt auf andere Seite und das Gleiche nochmal. Und er sagte, er hat angefangen dann zu singen, ich kann es nicht wenden. Aber so ein Gefühl, ich würde das gerne machen, König. Und wisst ihr, erst im Neuen Testament, Apostel Petrus, der schreibt in seinem zweiten Brief, Kapitel 2, Vers 15, sie verlassen den richtigen Weg und gehen in die Irre und folgten dem Weg Bileams, den Sohn Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Wisst ihr, dieses Prophet Bileam, der hat Volk nicht direkt verflucht. Er hat gesegnet, er musste segnen, weil Gott zu ihm gesprochen hat. Da war noch dieses Esel, der plötzlich mit menschlicher Stimme angefangen hat, dann zu reden und hat diesen Propheten bewahrt davor, weil Gott wollte ihn töten, der ist hingereist. Wahrscheinlich hat er irgendwas im Sinn und der Engel wollte ihn töten. Aber dieser Esel hat diesen Engel gesehen, hat sogar sein Bein dagegen Felsen gepresst und er hat den Esel angefangen dann zu schlagen und er hat angefangen, den Esel mit ihm zu reden, mit menschlicher Stimme. Toll, nicht? Aber interessant, dieser Bileam, der hier gehorsam segnet das Volk Israel, aber gleichzeitig unterweist er seinen König, wie er dieses Volk dazu bringen kann, dass sie doch diese geistliche Unterstützung verlieren. Und das steht auch in 4. Buch Mose, Kapitel 25. 4. Buch Mose, Kapitel 24, erste drei Verse lese ich. Und Israel blieb in Sittim und das Volk fing an zu huren mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihren Göttern und das Volk aß und beugte sich nieder von ihren Göttern. Und Israel hätte sich an den Baal Peor und den Zorn Jehovas erbrannte gegen Israel. Er hat angefangen an zu huren. Dieses Bileam, der hat einen guten Tipp gegeben. Ich kann ihn nicht verfluchen, aber wenn ihr schafft, dass dieses Volk zu euch kommt, wenn ihr die einladet, wenn ihr dir zeigt, wie man diese Feste, dieses Götzendienst herum, wie ihr das macht, wenn ihr schafft, dass die euch vermischt, dass sie sozusagen Verwandte werden, so könnt ihr dieses Volk besiegen. Und er hatte Erfolg. Stellt euch mal vor, das Volk Israel, der geht aus Ägypten, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Heute Wüste, morgen wach geworden, oh, heute ist Wüste. Schlafen gelegt, wieder wach geworden, oh, heute ist wieder Wüste. Langweilig, nicht wahr? Das haben die auch gesagt. Hätten wir lieber da geblieben, da gibt es Knoblauch, da ist besser. Hier ist nur Wüste. Wir haben kein Fleisch. Dann haben die Fleisch bekommen. Da stand bis über den Hals dieses Fleisch. Und hier, ups, wie ins Theater zu kommen. Gesang, man feiert da irgendwas. Wir haben, kommt zu uns, wir zeigen euch hier Essen. Die haben angefangen zu holen, halbnackte Frauen darum am Laufen. Interessant, nach so vielen Tagen in der Wüste, das Leben ein bisschen anderen Ton bekommen. Wisst ihr, das sind wir. Wenn wir nicht zufrieden mit dem, was wir haben, wenn wir nicht in der Lage sind, Gott alles zu geben, dann haben wir einen Götzen und wir bezahlen den Preis. Wir bringen Opfer. Und noch an dem, was wir merken können, dass wir Opfer bringen, Kolle hat letztes Mal gesprochen, das heißt, wir können uns prüfen. Wenn wir ein Zehntel abgeben müssen, daran können wir sehen, bin ich geizig oder bin ich nicht geizig. Ne? Das können wir auch hier sehen. Wenn wir Opfer bringen und jemand uns ermahnt, wie reagieren wir? Aus diesen Beispielen sehen wir immer zwei Sachen. Entweder reagieren wir ganz aggressiv oder wir versuchen uns rauszureden. Daran merken wir, das ist ein Götzen. Wenn wir anstatt das zu lassen, versuchen uns rauszureden oder wir sind sogar aggressiv, dann ist das Götze. Götze möchte nicht, dass du dieses Ritual mit ihm unterbrichst. Er möchte gerne, dass du Opfer bringst. Deswegen war dieses Thema für mich so ganz, ganz wichtig geworden. Ich habe viel nachgedacht und ich denke, in unserem Leben sind viel mehr Götzen, als wir uns vorstellen. Wenn wir Opfer bringen, Beziehung mit Eltern, wir können sicher sein, am Ende ist Preis Beziehung mit Gott. Wenn wir meinen, wir bringen als Opfer nur ein bisschen Geld und ein bisschen Zeit, wir können sicher sein, am Ende wird das Preis Friede mit Gott. Das Volk Israel sich goldenen Kalb gebaut hat, die haben wahrscheinlich auch gedacht, ach, ein paar Ohrringe, ist doch nicht schlimm. Aber dafür werden wir feiern. Wir werden hier tanzen, wir werden essen. Aber am Ende keine Friede mit Gott. Am Ende war Tod. Gott war zornig. Und liebe Freunde, liebe Geschwister, Gott ist heute auch zornig, wenn wir einen Götzen in unserem Herzen tragen. Ich möchte nicht, ich habe Angst, wenn er uns anfängt, so zu erziehen, wie er Volk Israel erzogen hat. Wenn wir von ihm stehen und er sagte, ich lasse mich von euch nicht befragen, ihr kriegt von mir keine Antwort, tut zuerst den Götzenweg, ich bin der Herr. Möge Gott uns gnädig sein, dass wir diesen Zustand nicht erreichen, dass wir alle Götzen wegschaffen. Kinder, flieht den Götzendienst. Amen.